Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium und darum lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium Kapitel 11. Das Evangelium nach Lukas Kapitel 11, wir lesen die Verse 37 bis 44. Lukas Kapitel 11, ab Vers 37. Und dies sind Worte des lebendigen Gottes. Als er aber redete, bat ihn ein Pharisäer, dass er bei ihm zu Mittag essen möchte. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schale, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Toren, hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt jedoch als Almosen, was darin ist, und siehe, alles ist euch rein. Aber wehe euch, Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wehe euch, Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten. Wehe euch, denn ihr seid wie die Grüfte, die verborgen sind. Und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Amen. Amen. Dies sind Worte des Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten, dass wir sie auch als solche empfangen. Lasst uns beten. Wir rufen zu dir, Christus, du Sohn Gottes, und wir flehen: Erbarme dich unser, dass dein Wort auch jetzt uns inwendig in Wahrheit reinigt und heiligt und verändert und wir keine Heuchler sind. Herr, dass wir wahre Christen sind, dass wir dir in Wahrheit alle Ehre geben. Herr, dazu schenk uns jetzt deine Gnade, dein Erbarmen. Herr, wir bitten es zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In den Versen zuvor sprach Christus von dem Auge, ob dein Auge Licht oder Finsternis ist. Das heißt, ob dein Auge erleuchtet ist, dass du im Glauben Christus das Licht der Welt sehen kannst und Licht von ihm empfängst und dieses Licht dein ganzes Inneres durchflutet und alle Finsternis vertreibt, oder ob du im Unglauben in Finsternis auf ihn blickst. Und so ist auch dein ganzer Leib, dein ganzes Inneres, dein ganzes Wesen Finsternis um Finsternis. Wie steht es um deine Seele? Wohnt Christus darin, das Licht der Welt? Lebst du im Licht, wie er Licht ist? Oder bist du noch in Finsternis? Das Problem der Menschen war, sie hatten böse Augen. Sie schauten nicht im Glauben auf Christus. Und diese Lektion, die wird jetzt noch weiter vertieft, denn jetzt geht es um Menschen, wo man erst gar nicht denkt, dass die Finsternis sind, die aber in Wirklichkeit mit bösen Augen auf Christus schauen. Denn es gibt eine große Gefahr, dass augenscheinlich man im Lichte wandelt, aber in Wirklichkeit doch in Finsternis ist. Jesus wird eingeladen, aber diese Einladung, die ist schon an sich Heuchelei. Denn er wird nicht eingeladen, weil man ihn ehren will oder weil man von ihm lernen will, sondern weil man etwas sucht, wofür man ihn kritisieren kann. Lasst uns studieren, wie es jetzt weitergeht. Und ich will euch sagen, dass dieses Wort Gottes extrem wichtig ist. Und ich hoffe, dass du intensiv zuhörst und zu Herzen nimmst, was hier steht. Vers 37. Als er aber redete, bat ihn ein Pharisäer, dass er bei ihm zu Mittag essen möchte. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte. Christus verzichtet hier ganz bewusst darauf, sich die Hände zu waschen, damit eben etwas offenbart wird, damit er eben etwas ansprechen kann. Und wir alle sagen unseren Kindern vor dem Essen, dass sie sich die Hände waschen sollen. Aber da geht es um hygienische Gründe. Hier ist das nicht so. Die Pharisäer wuschen ihre Hände und alles mögliche andere in einer ganz bestimmten vorgeschriebenen Weise, um rituell, um zeremoniell nicht unrein zu sein vor Gott. Weil wenn man sich nicht die Hände wäscht, so dachten sie, dann steht irgendetwas zwischen mir und Gott und dann denkt Gott, ich bin unrein. Christus lässt sich überhaupt nicht darauf ein. Er wäscht sich nicht die Hände, er wäscht sich vorher nicht. Aber Achtung, Christus sündigt hier nicht, auch nicht ansatzweise. Er ist und bleibt in alle Ewigkeit der vollkommen Reine. Er hat hier nichts getan als bloß menschenerdachte Gebote übertreten, die niemals von Gott verordnet waren. Christus brach hier kein biblisches Gebot, doch sie sind schockiert. Sie verachten ihn dafür, sie hätten das nicht erwartet. Der Pharisäer sieht das, der legt sich gleich zu Tisch. Wie er wäscht sich nicht die Hände? Wie er wäscht sich nicht? Völlig inakzeptabel. Sie sind verwundert. Und lass uns nun schauen, wie Christus auf diese Kritik in ihren Herzen reagiert. Vielleicht hat der Pharisäer das ja noch nicht mal ausgesprochen und die anderen Pharisäer, die da sicher waren. Doch Christus erprüft die Herzen und die Nieren. Er ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens eines Menschen. Er weiß, was in ihnen vor sich geht. Und was sagt er jetzt zu ihnen? Doch bevor wir uns das anschauen, ihr Lieben, lasst mich uns dringlich ermahnen, dass wir nicht einen großen Fehler dabei begehen, wenn wir jetzt darüber nachdenken. Lasst uns eben nicht sagen, ja, diese heuchlerischen Pharisäer, das geschieht ihnen ganz recht, dass sie jetzt mal ordentlich einen auf den Deckel bekommen. Ihnen gehört gründlich der Kopf gewaschen, diese religiösen Scheinheiligen, es geschieht ihnen recht. Denn Achtung, in jedem Einzelnen von uns steckt diese Neigung zu dieser Sünde, so zu sein wie die Pharisäer. Bei jedem von uns. Und darum wenden wir die Worte Jesu in allererster Linie auf uns selbst an. Das heißt, jeder Einzelne auf sein eigenes Leben. Dass der Herr einen jeden Einzelnen von uns überführt und uns persönlich zurechtweist, wo wir in der Gefahr stehen, ganz genau so zu sein. Denn Christus spricht hier, wir können sagen, einen vierfachen Tadel aus gegen die Pharisäer. Nämlich erstens, dass sie äußerlich fromm sind, aber innerlich voller Sünde. Zweitens, dass sie extrem darum bemüht sind, bestimmte Dinge zu tun, aber die größeren, noch wichtigeren Dinge Gottes einfach übergehen. Und drittens, dass sie die Ehre bei den Menschen lieben und stolz sind. Und viertens, dass sie andere Menschen täuschen und in Wirklichkeit andere Menschen unrein machen. Christus spricht hier im Grunde von vier Merkmalen eines Heuchlers. Und wir wenden diesen Tadel des Christus auf uns selbst an. Denn ihr Lieben, das ist einer der größten Gefahren für uns und besonders für uns und für jede Gemeinde, die bibeltreu sein möchte. Denn was waren denn die Pharisäer? Die Pharisäer, der Name Pharisäer bedeutet so viel wie ausgesondert. Ich sondere mich ab. Es war eine Bewegung von Männern im Judentum, die streng einfach Gottes Gesetz tun wollten. Dieses Wort Gottes ernst nehmen wollten. Das heißt, sie waren die Konservativen ihrer Zeit. Und sie stritten sogar mit den Liberalen, zum Beispiel mit den Sadduzäern, die sagten, die unsichtbare Welt, die gibt es gar nicht, Engel und Auferstehung. Und sie stritten gegen sie. Und sie wollten wirklich bibeltreu sein und wehrten sich zum Beispiel gegen den römischen Einfluss. Und sie legten größten Wert auf persönliche Frömmigkeit. Nicht nur so allgemein in der Lehre, sondern wie man das streng im persönlichen Leben auslebt. Trifft das nicht alles, was ich jetzt gesagt habe, auf uns zu? Auf jede Gemeinde, die bibeltreu sein möchte, wirklich ernst zu tun, was Gott sagt und das ganze Leben danach ausrichten. Wenn das der Fall ist, dann stehen wir in der größten Gefahr, Heuchler zu sein. Dann nach außen hin etwas vorzugeben, was wir dann in Wirklichkeit gar nicht sind. Und den Namen zu haben, dass wir leben, aber wir sind doch tot. Also nehmen wir ernst, was hier steht und tun Buße und kehren wir um, wo der Herr uns ermahnt und überführt. Schauen wir uns den ersten Tadel an. Den ersten Tadel an die Pharisäer, Vers 39. Der Herr aber sprach zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, Ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schale, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Also darauf legten die Pharisäer großen Wert, dass man sich die Hände wäscht und noch vieles mehr. Lukas erklärt uns das gut im Markus-Evangelium Kapitel 7, da heißt es ab Vers 3, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles anderes gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Also sie waschen sich, alles möglich andere, sorgfältig. Und was ist das? Kein Gebot Gottes, sondern Gebote der Ältesten, eine Überlieferung von Menschen. Und Christus sagt, nun ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schale, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Jedes Kind weiß, also wenn man das Äußere reinigt, dann doch auch das Innere von einem Becher und einer Schale, oder? Also stell dir vor, du hast so einen Kaffeebecher und du reinigst das Äußere, aber nie das Innere. Nach einiger Zeit wird es ekelerregend, was darin entsteht. Was bringt es, dass du so einen Becher hast, der außen irgendwie blitzeblank, sauber ist, glänzend? Und du greifst nach einem Becher, der strahlend, sauber von außen ist, und du schaust rein, und was dir begegnet, ist widerlicher Schimmel oder was auch immer sich dort angesammelt hat. Widerlich. Und so ist es in Gottes Augen. Grauenhaft, widerlich. Wenn der Mensch sich äußerlich meint zu reinigen, aber innerlich sieht das so aus. Christus sagt, so sind die Pharisäer. Sie reinigen bloß das Äußere. Wie töricht. Das Äußere von sich selbst, aber das, was ist mit dem Inneren? Was ist in ihrem Inneren zu finden? Raub und Bosheit. Ja, sie sind Scheinheilige. Das heißt, nach außen hin vor den Augen der Menschen erscheinen sie heilig, gerecht und gut, sauber und rein. Aber in Wahrheit, das ist lediglich eine Fassade, ein Schauspiel, eine Tarnung im Inneren, ihre wahre innere Verfassung. Sie sind voller Raub. Das heißt, sie rauben Gott die Ehre. Sie verehren ihn vergeblich, indem sie Menschengebote lehren und ihm so die Ehre rauben. Und sie berauben Menschen der Wahrheit. Und sie sind selbst, wir lernen das an anderen Stellen, sie sind habgierig, sie lieben das Geld und den Gewinn und sie kümmern sich nicht um Witwen und Waisen, sie sind Räuber. Und sie freuen sich, wenn ein gutes Geschäft läuft im Tempel. Und Christus sagt, was macht ihr aus dem Haus Gottes eine Räuberhöhle? Sie interessieren sich nicht für die Ehre Gottes, dass Gott gegeben wird, was Gott gehört. Und dass den Mitmenschen gegeben wird, den Armen und den Elenden. Ihr Herz ist in Wirklichkeit voller Raub. Und sie sind gefüllt mit allerlei Bosheit. Das umschließt alles. Ihren Unglauben in Bezug auf Christus, ihre bösen Begierden, ihre Unenthaltsamkeit, ihren Hass und ihren Neid, ihre üble Nachrede und all ihre Lieblosigkeit. Von außen erscheinen sie so gerecht und so gut. In Wirklichkeit sind sie Räuber und Bösewichte. Markus Kapitel 7 sagt der Herr Jesus ab Vers 20, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Was bringt es, wenn du deine Hände rituell irgendwie wäschst, aber dein Herz radikal böse ist? Nun, wir haben jetzt als Gemeinde keine Reinigungszeremonien, so wie die Juden. Wir haben die Wassertaufe. Vielleicht ist jemand getauft. Und vielleicht tritt auch jemand äußerlich ganz adrett auf. Er ist ganz gepflegt, kommt hier vielleicht her mit Krawatte und spricht in ganz gesalbter Weise und hat eine große Bibel unter seinem Arm und äußerlich 1a auftreten, frommer Christ. Er singt laut mit, spricht laut sein Amen und ist äußerlich total aktiv, Mitarbeit, voll dabei. Äußerlich rein. Aber es mag sein, dass dieser Mensch innerlich voller Raub und Bosheit ist. Es mag sein, dass du in Wirklichkeit in deinem Herzen nach Dingen verlangst, die dir nicht zustehen. Raub. Und dass du innerlich voller böser Gedanken bist. Weißt du, die Menschen singen fröhlich, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Ja, Gott ist der Richter der Gedanken und Gesinnungen eines Herzens. Und Christus sieht durch die Fassade, er prüft die Herzen und die Nieren. Du kannst allen Menschen was vormachen, aber nicht Christus. Darum sagt der Vers 40, Toren hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht. Gebt jedoch Almosen, was darin ist. Und siehe, alles wird euch rein sein. Ihr Narren, ihr Dummköpfe, das ist, was Toren bedeutet. Gott hat das Äußere gemacht, aber auch das Innere. Er schuf nicht nur den Leib, den ihr waschen könnt, er schuf auch die Seele, euer Herz, euer Inwendiges, euer Geist. Und es reicht nicht bloß, euer Äußeres zu reinigen. Es geht vor allem um euer Inneres, um euer Herz. Und darum geht Almosen, was darin ist. Das kann zwei Dinge bedeuten, aber ich denke, beides gehört zusammen. Die einen Ausleger sagen, gebt Almosen, was darin ist, aus euren Schalen und so weiter. Also gebt den Armen und erbarmt euch endlich und seid nicht voller Raub und voller Bosheit und tut Gutes. Oder es bedeutet, gebt euer Inneres als Almosen Gott. Also gebt euer Inneres doch endlich her. Seid nicht Räuber und seid nicht böse. Und ich denke, beides gehört zusammen. Dass du dich endlich von ganzem Herzen Gott hingibst. Nichts mehr zurückhältst und niemandem mehr etwas vormachst, sondern wirklich alles hingibst und sagst, ich bin dein. Ich will dir gehorchen. Ich will deinen Willen tun. Ich will kein Schauspieler sein. Und dann, wenn man Gott liebt von ganzem Herzen, seinen Nächsten liebt wie sich selbst und kein Räuber mehr ist, sondern hingibt. Dann, wenn ihr das tut, wenn ihr euer Inneres gibt, wenn du deinen Gott liebst von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, dann wird euch alles rein sein. Das erinnert uns an die Verse zuvor, dass wenn dein Auge Licht ist, dein ganzer Leib Licht sein wird. Paulus schreibt in Titus Kapitel 1 ab Vers 15, den Reinen, denen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Nein, wir schauen nicht einfach auf das Äußere. Ja, die Schrift sagt, der Mensch schaut auf das Äußere, auf das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und darum ist das Erste, was wir tun müssen, das Erste, wenn wir wollen, dass wir rein leben, heilig vor Gott, Vergebung unserer Sünden haben und wirklich das tun können, was Gott gefällt, ist das Erste, dass wir unser Inneres geben. Nicht bloß äußerlich irgendwelche Zeremonien erfüllen. J.C. Ryle kommentierte diese Stelle so: Gib zuerst das Opfer des inwendigen Menschen. Gib dein Herz, deine Zuneigung und deinen Willen Gott als das erste große Almosen, das du gibst. Und dann sind alle deine anderen Handlungen, die von einem rechten Herzen ausgehen, ein annehmbares Opfer und eine reine Gabe vor Gott. Gib dich zuerst dem Herrn hin. Dann wird er sich über deine Gaben freuen. Es geht um dein Inneres. Mich erinnert das an das Motto von Johannes Calvin, den Reformator. Der benutzte, wenn er Briefe schrieb, immer so ein Siegel, wo eine Hand abgebildet ist, die ein Herz in der Hand hat. Also eine Hand mit einem Herz darin und diese Hand reicht sozusagen das Herz da. Und später kam dann diese Erklärung dazu, prompte et sincere. Das heißt so viel wie bereitwillig und aufrichtig oder ungeschminkt. Das war das Lebensmotto von Calvin. Das war eine Abkürzung von mein Herz biete ich dir her, bereitwillig und aufrichtig da. Das heißt, mein ganzes Inneres, es gehört dir. Es geht nicht bloß um irgendwelche äußerlichen Dinge. Nein, es muss zunächst von innen kommen. Und dann erst sind die äußerlichen Dinge vor Gott rein und angenehm. Bereitwillig. Und aufrichtig, wie wir heute Morgen gehört haben, bereitwillig, gerne Heuchler verbergen, wie es wirklich um ihr Herz steht. Ihre größte Sorge ist, dass andere vielleicht rausfinden könnten, wie es in Wirklichkeit um sie steht. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Christus zitierte einmal dieses Wort aus Jesaja Kapitel 29, Vers 13, wo der Herr spricht, dieses Volk naht sich mit seinem Mund und mit seinen Lippen ehrt es mich, aber sein Herz hält es fern von mir. Und ihre Furcht vor mir ist nur angelerntes Menschengebot. Nichts als Tradition, nichts als angelerntes Menschengebot. Aber euer Herz ist fern. Mag es sein, dass du vielleicht hier freundlich redest, aber im Herzen verachtend denkst. Hier ganz gesalbt sprichst, aber im Verborgenen fluchende, bösartige Worte redest. Und vielleicht bist du hier immer anständig, aber im Verborgenen wirklich unanständig und bösartig. Und genießt das, was Gott verabscheut. Du redest von Reinheit und im Verborgenen lebst du in Unreinheit. Und vielleicht sagst du, das Gebet ist so wichtig, aber niemals sieht man dich in deinem Kämmerlein auf deinen Knien. Oder du redest von Gottes Souveränität, aber in Wirklichkeit ist dein Herz voll mit Anklagen gegenüber Gott, warum er dieses oder jenes tut. Wie steht es um dein Herz? Heuchler tun so, als ob sie Gott ehren. Aber in ihren Herzen sieht es ganz anders aus. Wie ist das bei dir? Nun der zweite Tadel an die Pharisäer. Vers 42. Aber wehe euch, Pharisäer, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Jesus sagt hier, wehe euch. Das heißt, euch droht Unheil. Es steht schlecht um euch. Dieses Wehe, das kommt so oft in den Propheten vor, wenn sie das Gericht sprechen über die Nation. Wehe euch! Kein Segen, sondern Fluch und Unglück. Ihr seid bemitleidenswert und jämmerlich und elend. Wehe euch! Ihr gebt euch Mühe um Kleinigkeiten. Also bei euch wachsen Kräuter im Garten. Minze, daraus könnt ihr Tee kochen. Raute, daraus kann man Öle herstellen und so weiter. Kräuter. Und ihr erntet die Pflanzen. So wie ein Bauer sein Feld erntet und dann schaut ihr und gebt den Zehnten davon, weil das Gottes Gesetz sagt. Also zählt ihr, was ihr habt und gebt den Zehnten Gott. Das heißt, ihr kümmert euch um Gottes Gebote in den geringsten Dingen, wo andere sagen, komm, die Kräuter im Garten, wen interessiert das? Da gebt ihr euch so viel Mühe. Und das tut ihr, so als wäre euch Gottes Gebote, als wären sie euch wirklich wichtig. Doch gleichzeitig übergeht ihr einfach die Schwergewichte unter Gottes Geboten. Das Gericht und die Liebe. Wie auch der Prophet Micha sagte in Micha Kapitel 6, Vers 8. Er hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als Recht zu üben, und die Güte zu lieben und einsichtig zu wandeln vor deinem Gott. Sie hätten gerechtes Gericht sprechen sollen. Sie hätten gerecht urteilen sollen, niemanden bevorzugen sollen. Sie hätten nicht richten sollen nach Menschengeboten. Sie hätten den Geringen nicht verachten sollen. Sie hätten nicht selbstgerecht sein sollen. Sie hätten Recht sprechen sollen und den Bösen verurteilen sollen. Und sie hätten den Unterdrückten, die ungerecht behandelt werden, beistehen sollen. Das hätten sie tun sollen. Und die Liebe Gottes, auch diese haben sie verachtet. Sie hätten sich erbarmen sollen über die Witwen und die Waisen. Sie hätten zu den Verlorenen gehen sollen, zu den Zöllnern und Huren. Sie hätten ihnen helfen sollen, umzukehren und Leben zu finden. Sie hätten die barmherzigen Samariter sein sollen, anstatt einfach vorbeizugehen. Schön und gut, dass du Gott in den kleinen Dingen gehorchen willst, aber du übersehst dabei die großen Dinge, die entscheidenden Dinge. Christus sagt in Matthäus Kapitel 23, wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit.
Also ja, sie sagen, sie erfüllen das Gesetz bis ins Kleinste hinein. In Wirklichkeit sind sie voller Gesetzlosigkeit. Da ist keine Gerechtigkeit und keine Liebe, denn darin ist Gottes Gesetz erfüllt. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber sie liebten sich selbst und verachteten ihren Nächsten. Manche kommen und verdrehen das Wort und sagen, ja, seht ihr also, wenn man sich ganz peinlich genau darum kümmern möchte, Gottes Wort irgendwie zu erfüllen, dann ist man pharisäerisch und dann ist man ein Heuchler. Verdreh Gottes Wort nicht. Jesus sagt, diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Er kritisiert sie nicht dafür, dass sie diese kleinen Dinge tun. Er kritisiert sie dafür, dass sie dafür die großen Dinge übersehen. Und als Randnotiz. Also wenn die, die unter dem Gesetz waren, schon den Zehnten gaben, wie viel bereitwilliger sollten wir geben, die wir unter der Gnade stehen? Es ist gut und richtig, sich um kleine Dinge zu kümmern, wenn es um Gottes Gebote geht, bis ins Detail hinein. Wir dürfen dabei, wenn wir uns um das Kleinste kümmern, nicht das Große außer Acht lassen. Es ist töricht. Das ist so, lass mich ein einfaches Beispiel nehmen. Das ist so, stell dir vor, also du hast Kinder und du putzt ihnen die Zähne intensiv jeden Abend und du achtest ganz genau darauf. Aber da ist keine Gerechtigkeit und keine Liebe in deiner Erziehung. Da ist keine Gerechtigkeit, du erziehst sie nicht in der Ermahnung, in der Zucht des Herrn, die gerechten Wege zu gehen. Du strafst sie nicht für Unrecht, du ermahnst sie nicht, du hilfst ihnen aber auch nicht, wenn sie Ungerechtigkeit erfahren und so weiter. Keine Gerechtigkeit. Und auch keine Liebe. Du zeigst ihnen nicht deine Zuneigung, kein Beistand und kein Trost und keine Versorgung und all das, was du als Liebe für sie haben solltest. Dann hast du zwar Kinder mit perfekten Zähnen, aber du hast Gerechtigkeit und Liebe einfach übersehen. Wozu dann diese Dinge? Nein, du hättest das eine tun sollen, kümmere dich um die Zähne deiner Kinder. Aber das Größere ist, dass du Gerechtigkeit und Liebe übst an ihn. Verstehst du? Es ist diese Gefahr, dass man sich irgendwie um gewisse Dinge bis ins Kleinste hinein kümmert und die super wichtig sind. Und dabei übersieht man einfach größere und noch wichtigere Dinge. Das ist das, was Gott schon immer kritisiert hat an Israel. Wir lesen das in Jesaja Kapitel 1 ab Vers 14. Gott sagte, eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Was ihr da alles veranstaltet, ich verabscheue es. Es ist mir zu einer Last geworden. Ich bin müde, es zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich es nicht. Denn eure Hände sind voller Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun und lernt Gutes tun. Fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise und führt den Rechtsstreit der Witwe. Wenn ihr das doch endlich tun würdet, aber bis dahin sind eure Gottesdienste für mich null und nichtig. Ich verabscheue sie. Kehrt um, ihr seid selbstgerecht, erhaltet euch besser für was Besseres, ihr zeigt kein Erbarmen. Aber wie leicht ist es so, über die Pharisäer zu schimpfen und wie schwer ist es, das auf unser Herz anzuwenden. Wo wir uns vielleicht peinlich genau um gewisse Dinge kümmern und in Wirklichkeit so die großen Dinge irgendwie nicht stimmen bei uns. Wie oft haben wir das erlebt auch, dass Menschen zu uns kamen und irgendwie streiten wollten mit uns darüber, welche Bibelübersetzung nun der richtige sei? Aber die leben in Unzucht, die Person. Ihr ganzes Leben ist Chaos. Oder irgendwelche anderen Lehrfragen. Und man fragt einmal nach dem Leben, aber die haben gar keine Gemeinde. Wie kann man sich um gewisse kleine Themen kümmern, aber das ganze Leben ist aus den Fugen geraten? Ja, vielleicht ist das auch bei uns so. Weiß nicht, vielleicht ist dir total wichtig, wirklich zu dienen und immer anzupacken und immer da zu sein. Aber bist du da im Gebet? Wandelst du mit dem Herrn? Was bringt es, wenn du so treu mitarbeitest, aber nicht zu finden bist vor dem Angesicht des Herrn und mit ihm wandelst? Ich weiß nicht, vielleicht manche freuen sich auch und sagen, ja, wir singen in der Gemeinde, das ist schließlich das Gebot des Herrn und das haben wir zu tun und alles richtig. Aber warum hast du keine Andacht zu Hause mit deiner Familie? Wie kann es sein, dass du dich für eine Sache so sehr einsetzt, so verpicht darauf bist, aber auf der anderen Seite die Dinge, die noch wichtiger wären theoretisch, dass du sie tust, weil es deine Verantwortung ist, dass du das übersiehst? Und schlimmer als das, wenn man ein Gebot Gottes nimmt und größere und wichtigere Gebote übersieht, schlimmer noch als das ist das, was die Pharisäer gemacht haben, dass sie Menschengebote nehmen und die noch höher achten als Gottes Gebote. Kam ein junger Mann zu uns vor kurzem und sagte, seine Gemeinde wollte ihn nicht taufen. Warum? Ja, weil er zu weltlich sei. Warum? Ja, weil er einen Bart hat. Wenn jemand einen Bart hat, ist er weltlich, wir können ihn nicht taufen und nicht in die Gemeinde aufnehmen. Euer Ernst? Sag mal, wenn man das tut, und wir könnten jetzt noch viele weitere Beispiele nennen, wo Gemeinden anfangen, Menschengebote aufzurichten, ist euch bewusst, was ihr da tut? Und wie Gottes Zorn euch treffen wird? Wie er euch schlagen wird? Wie er euch zur Rechenschaft ziehen wird dafür, dass ihr sein Wort verdreht und Dinge zur Heiligen Schrift hinzufügt, die Gott niemals gesprochen hat und sogar das Gegenteil sind von dem, was man eigentlich findet in der Heiligen Schrift. Wehe euch, wenn ihr Menschengebote lehrt. Ihr verehrt Gott vergeblich. Aber was reden wir über andere? Reden wir über uns? Wo sind Dinge bei uns, die uns so wichtig sind? Und dabei übersehen wir eigentlich die Schwergewichte von Gottes Wort. Seine Gerechtigkeit und seine Liebe. Prüfe dich. Denn darum geht es, gerecht zu leben, Gott zu lieben und deinen Nächsten. Wie ist das bei dir? Wie ist es bei mir? Lass uns den dritten Tadel anschauen. Der dritte Tadel an die Pharisäer, Vers 43. Wehe euch Pharisäern! Denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten. Also noch einmal, großes Unheil kommt über euch. Gott wird Unglück über euch bringen. Ja, weißt du, wenn man äußerlich so rein wirkt und man so quasi alles richtig macht, bis ins Kleinste hinein, sogar mit den Kräutern im Garten gehe ich richtig um. Plötzlich, wenn man so alles richtig macht immer, Dann entsteht so Stolz in einem. Und dann fangen an, andere dich zu bewundern, weil sie das vielleicht nicht so hinkriegen wie du. Und plötzlich kommt Selbstgefälligkeit auf und Selbstgerechtigkeit. Was sagt Christus hier? Was lieben die Pharisäer? Sie lieben den ersten Platz in der Synagoge, in der Versammlung. Und es meint nicht einfach hier wie bei uns, die erste Reihe, die ist meistens leer, da wollen die Leute immer nicht sitzen. Sondern was das hier meint ist, in der Synagoge gab es Ehrenplätze. Also das hier ist jetzt ein ganz spezieller Besuch, lieber Pharisäer. Also dass du hier bist heute in unserer Synagoge und wir wissen, du bist besonders fromm, euer Durchlauchtheit. Und wir geben dir nicht bloß einen gewöhnlichen Platz, du bekommst hier den Ehrenplatz. Und alle sehen, dass du was ganz Besonderes bist bei uns in der Versammlung. Dasselbe, was die Begrüßungen auf den Märkten angeht. Bei den Pharisäern ging es dann bloß nicht darum, dass sie gesagt haben, ich habe noch den Kohlrabi vergessen, ich muss nochmal auf den Marktplatz. Sie wollen sich was ganz anderes abholen dort, wo alle auf sie schauen. Und sie schreiten da einher in ihren langen Gewändern und die Leute sehen sie. Und dann kommen sie, sehr geehrter Pharisäer, schön, dass ich Sie sehen darf, welch eine Ehre. Und so gottesfürchtig wie Sie müsste man mal sein. Und ja, also wunderbar, dass ich Sie hier antreffen darf. Und Anerkennung und Lob und Ehrung und ja, und es gefällt Ihnen. Es gefällt Ihnen. Sie sind stolz. Sie genießen es. Sie kommen auf die Marktplätze, um das zu erleben. Ach, wie toll Sie doch sind. Alle schauen auf Sie. Seht ihr, Heuchler trachten nicht in erster Linie danach, dass sie Gott gefallen. Es geht darum, den Menschen zu gefallen. Es geht darum, Anerkennung und Lob von den Menschen zu bekommen. Und dann ist man auch eifersüchtig auf Konkurrenz, so wie sie dann eifersüchtig auf Christus wurden, weil ihn alle hinterherliefen. Und dann vergleicht man sich und fragt, habe ich denn Ansehen? Und auch was für ein Tadel für die Jünger, die sich ja auch ständig darum stritten, wer wohl der Größte von ihnen ist und wer den Ehrenplatz neben Christus bekommt. wie denkst du? Denkst du, bei den Dingen, die du tust für Gott, denkst du, schenkt man mir Beachtung und Aufmerksamkeit? Lobt man mich eigentlich für das, was ich tue, und bewundert man mich? Und wirst du dann traurig und wütend, wenn das mal nicht der Fall ist? Wenn man das übersieht, was du tust, und wenn man dich dafür nicht gelobt hat? Und niemand sieht das und niemand wertschätzt das, niemand lobt das. Wenn du so denkst, lass es. Lass es. Deine Mitarbeit und das, was du tust, ist null und nichtig. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen und Menschen zu beeindrucken. Es geht darum, den Herrn zu ehren. Und selbst wenn es keiner sieht und keiner lobt. Es reicht, dass er es sieht, dass er es ehrt und dass er es loben wird. Geht es dir immer um Bestätigung? Es widert Gott an. Wenn Gott etwas anwidert, dann der Stolz eines Menschen, dass er etwas sein will, dass er gelobt werden will, dass er Anerkennung und Ehre haben will. Willst du, dass man Gott preist oder dich? Wir wollen uns prüfen, ob wir groß von uns denken und uns wünschen, dass andere groß von uns denken. Und ob wir ständig darüber nachdenken, was wohl andere über uns denken, andere über uns sagen. Wir wollen Sklaven Jesu Christi sein. Und Christus sagt, Paulus sagt, wenn ich noch Menschen gefiele, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es geht um ihn und ihn allein. Der vierte Tadel, Vers 44. Wehe euch! Denn ihr seid wie die Grüfte, die verborgen sind, und die Menschen, die darüber hinweggehen oder hingehen, wissen es nicht. Im Gesetz Mose, 4. Mose, Kapitel 19, Vers 16, da heißt es, und jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwert erschlagenen oder einen Verstorbenen oder die Knochen eines Menschen oder ein Grab berührt, wird 7 Tage unrein sein. Also, wenn man aus Versehen über ein Grab läuft, ist man nach dem Gesetz Gottes unrein für 7 Tage. Und darum gaben sich die Juden sehr viel Mühe, die Gräber stets erkennbar zu machen. Sie tünchten sie, sie haben sie weiß gestrichen, dass schon von Weitem erkennbar wird, Achtung, ein Grab, du solltest nicht drüber laufen. Das Problem war häufig, dass es ja Leute vielleicht gab, die sich nicht drum gekümmert haben. Und dann waren diese Gräber verborgen und Leute sind drüber gelaufen und haben später festgestellt, ich bin über ein Grab gelaufen und waren dann 7 Tage unrein und konnten zum Beispiel an den Synagogengottesdiensten und so weiter nicht teilnehmen. So sind die Pharisäer. Die Pharisäer sind wie Grüfte. Sie sind innerlich tot. Sie sind geistlich tot und unrein. Das ist kein Leben von Gott. Aber diese Pharisäer, die sind nicht gekennzeichnet, also in der Hinsicht, dass die Leute, die wissen das erstmal nicht. Und dann kommst du in Berührung mit so einem Pharisäer und pflegst Umgang mit ihm und willst von ihm lernen und du merkst gar nicht, dass du selbst unrein wirst. Nicht, weil du sie berührt hast, sondern weil du von ihnen gelernt hast, so heuchlerisch zu sein wie sie. Du hast angefangen, sie nachzuahmen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Was für eine Tragik eigentlich, dass die, die sich so um Reinheit die ganze Zeit kümmern, in Wirklichkeit diejenigen sind, die andere verunreinigen, oder? Die andere dazu bringen, dass sie ebenso wie sie in Unglauben leben, Christus verachten, selbstgerecht zu sein und stolz zu sein und sich eben nicht von Herzensgrund zu bekehren, Heuchler wie sie selbst. Ein Kapitel später dann, Kapitel 12, ab Vers 1, da heißt es, als sich unterdessen viele Tausende in der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten, fing er an, zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Hütet euch davor. Werdet nicht unrein wie sie. Hütet euch vor diesem Sauerteig. Aber das ist den Menschen erstmal verborgen. Aber es beeinflusst das Leben und es hinterlässt Spuren. Heuchler produzieren Heuchler. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 23, Vers 13, wehe aber euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Wenn Heuchler als Vorbild genommen werden und andere Menschen anleiten, dann werden sie ebenso Heuchler, die in Unreinheit leben vor Gott. Wenn ein Pastor ein Heuchler ist und seine Gemeinde lehrt, Menschengebote zu befolgen und sich darum etwas einzubilden, man sei heiliger als andere, wenn man Menschengebote befolgt. Wenn ein Pastor es um seine eigene Ehre geht und er stolz ist und die Menschen so lehrt, durch sein schlechtes Vorbild ein Heuchler zu sein, dann wird die ganze Gemeinde verunreinigt. Wenn es nicht um Gerechtigkeit geht und Liebe und Wahrheit Gottes Gebote. Oder stell dir einen heuchlerischen Vater und Ehemann vor, der überall Christ ist, nur nicht zu Hause. Wo die Kinder das miterleben und die Ehefrau. Sag, was werden da für Kinder großgezogen? Was kommt dabei raus? Sie lernen es, was es bedeutet, ein religiöser Heuchler zu sein und nicht mehr. Eine fromme Show abzuliefern. Und am Sonntag sind wir plötzlich alle anständig. Ach, okay, du verunreinigst deine ganze Familie. Ahnst du, was du tust, wenn du so lebst? Du lebst dann nicht nur unrein für dich selbst. Du verführst andere. Dein Gericht wird groß sein. Es ließe sich noch so viel sagen. Wie groß ist die Gefahr und wie widerlich ist der Gestank von toter Religion, von Heuchelei. Ihr Lieben, lasst uns das selbst zu Herzen nehmen. Lasst uns flehen, dass der Herr uns reinigt und uns überführt von aller Heuchelei in unserem Leben. Lasst uns flehen, dass der Herr uns gnädig ist, uns verzeiht und uns hilft, dass wir nicht bloß eine äußere Erscheinung haben, sondern dass wir inwendig unser ganzes Inneres als Almosen darreichen. Gott und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Dass Gott uns Buße schenkt und wir umkehren. Dass wir nicht bloß äußerlich anständig sind, aber innerlich voller Sünde. Dass wir uns nicht bloß extrem um gewisse Dinge kümmern, aber die größeren und wichtigeren Dinge Gottes übersehen. Dass wir nicht Ehre bei den Menschen suchen und nicht Anerkennung lieben und stolz sind. Und dass wir nicht andere täuschen und sie in Wirklichkeit verunreinigen. Durch unsere geheuchelte, tote Religion. Möge der Herr sich über uns, über dich und über mich und über unsere ganze Gemeinde erbarmen, dass wir wahre Christen sind, von außen und von innen, damit der Herr in uns, in unserer Gemeinde und in jedem Herzen von uns in Wahrheit alle Ehre bekommt, denn er ist es wert. Amen.